nach der Predigt reinigt.
Sonst hätte ich gesagt, den Augenblick müssen wir warten, dass wir jetzt aufhören.
Wir können es ja festhalten.
Und schon bei einer Strophe.
Ihr dürft festhalten, müsst ihr ihn auch mit nach Hause nehmen. Entschuldigung.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der kommen wird, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Für heute, den Ewigkeitssonntag, ist uns als Predigttext der Text vorgegeben aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dort lesen wir, dass Jesus gesagt hat, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Soweit das Wort Gottes, wir beten. Herr Jesus, nun zeig du uns heute Morgen, was du uns aus dieser Geschichte ans Herz legen willst. Amen. Ja. Die Frage ist nicht ganz unberechtigt, ob hier vielleicht was durcheinander geraten ist. Oder, wie versteht ihr das, heute am Totensonntag wird ein Bibeltext verlesen, nicht nur bei uns, sondern überall, wo man nach diesem Schema, das seit der Reformation festgelegt ist, diesen Text vorliest von einer Hochzeit. Also, es bleibt die Frage, hat sich bei der Auswahl des biblischen Textes eventuell doch so ein kleiner, aber schwerwiegender Fehler eingeschlichen? Wie ist es sonst zu begreifen, dass am Tag der Trauer, wo die Menschen unterwegs sind an die Gräber und auf den Friedhof Jahr für Jahr, in den Gottesdiensten der Christen ein Bibelabschnitt gelesen wird, vorkommt, drüber gepredigt wird, dessen Thema genau das Gegenteil aussagt von dem, was an diesem Sonntag geschieht. Auf dem Weg zum Friedhof und der Text auf dem Weg zum Hochzeitsfest. Das ist ja irgendwo ja fast ein bisschen verkehrte Welt. Auf dem Weg zur Trauer, zum Nachdenken über einen lieben Menschen und zugleich ein Predigttext, der von unbeschreiblicher Freude redet. Ich habe mich mal schlau gemacht, vor 200 Jahren etwa hat man diesen letzten Sonntag im Kirchenjahr erst dazu ausgewählt, der Verstorbenen zu gedenken. Also das mit dem Text über den 10 Jungfrauen und der königlichen Hochzeit war schon 300 Jahre davor der Predigttext oder das Evangelium für den Ewigkeitssonntag. Und nun hat man auf diesen Sonntag, in dem von der königlichen Hochzeit, von unbeschreiblicher Freude die Rede ist, hat man diesen Tag gelegt, an dem man der Verstorbenen gedenkt. Oder war es vielleicht doch kein Fehler oder ein Versehen, sondern wollte man ganz bewusst etwas als Kontrapunkt setzen, den Christen in aller Welt, die auch an den Gräbern stehen, sagen, das ist nicht das Ziel, der Friedhof ist nicht das Letzte. Traurigkeit ist nicht das Letzte, sondern wir gehen auf die Freude zu. Wir gehen auf Jesus zu. Drei Sonntage, die letzten drei Sonntage im Kirchenjahr, sind also seit der Reformation dem Thema der Zukunft Jesu Christi gewidmet, damit sie wissen, was auf sie zukommt. So steht das, glaube ich, immer, wenn man die Nachrichten einschaltet, heute Sendung, R&V-Versicherung, die machen Werbung, damit sie wissen, was auf sie zukommt, dann kommt's Wetter. Aber ich habe gedacht, passt, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Ein Liederdichter hat ein sehr schönes Lied gedichtet, wurde oft an den Konferenzen in Hebron oder in Tabor gesungen, bei Zeltevangelisation so, als Schlusspunkt, wir wandern wartend auf den Herrn und seinen großen Tag. In dem Lied heißt es dann auch noch, wir pilgern himmelwärts. Damit können die modernen Menschen mit Pilgern nicht so viel anfangen. Also wir sind unterwegs zur himmlischen Heimat. Wir werden gänzlich frei von Sünde und von Leid, wo ewige Liebe nur regiert in alle Ewigkeit. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen, auf die die Gemeinde Jesu zugeht. Wer redet noch davon, so kam mir in Sinn, beim Hinhören, wenn man unterwegs ist, wenn man hört von den schrecklichen Ereignissen in Paris, wo kommt das einmal irgendwo vor, dass jemand sagt, und dann werden wir vor Jesus stehen. Nicht, dann ist ein schreckliches Ereignis mit vielen Toten, aber diese Perspektive aufzutun, die uns das Evangelium sagt, wir werden Jesus sehen. Das ist uns ganz gewiss. Egal, was auch kommen wird, aber darauf können sich alle, die Frommen und die, die nicht an ihn geglaubt haben, die können sich darauf einstellen. Wir werden Jesus sehen. Also ist dieser Predigttext von den 10 Jungfrauen gewissermaßen ein scharfer Protest am Totensonntag und ein scharfer Protest in unserer Zeit, in der wahrlich viel zu hören ist, im privaten, aber auch im gesellschaftlichen Rahmen in der ganzen Welt von Leid und Sterben, von Terror. Lass dieses Wort wieder ertönen von der Ewigkeit. Insofern gehört passgenau zum Sonntag, da man der Verstorbenen denkt, diese Botschaft: Jesus kommt wieder. Wir gehen auf Jesus zu. Wir gehen auf den Tag, auf die Zeit ewiger Freude zu. Nicht der Tod, nicht dem Ende geht's entgegen, sondern dem Herrn und seinem großen Tag. Christen sind unterwegs zur Hochzeit und warten auf den Bräutigam und seine Zukunft. Wie das manchmal so ist, in der vergangenen Woche war ich zweimal auf dem Friedhof und einmal noch dazu in einem Sterbehaus, wo sich eine Dame das Leben genommen hat. Dreimal in einer Woche und bei zweien, die eine Dame war 97, die andere 98, kam das sowas von herrlich heraus. Das waren beides Damen, die ganz früh zur Witwe geworden sind, also eine Generation, die gerade frisch geheiratet hatte und dann die Männer wieder raus ins Feld, und dann hat das Kind, was unterwegs war, sein Papa noch nicht einmal mehr gesehen, der ist dann gefallen, und bei dem anderen war auch das Kind erst unterwegs, die hat auch ihren Papa gar nicht kennengelernt. Aber bei diesen beiden Frauen wurde auf ganz unterschiedlichen Ebenen deutlich, sie warteten auf die Begegnung mit diesem Herrn. Und es wurde auch dieses alte Lied gesungen, was natürlich ich wahrscheinlich nicht für meine Beerdigung gerade aussuchen würde, aber das haben wir gestern am Friedhof gesungen: lasst mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Deutlicher kann man es ja kaum noch sagen, dass Leute sagen: Ich gehe nicht nur dem Ende, einem schrecklichen Sterben, vielleicht einer langen Krankheitszeit entgegen und am Ende heißt es dann doch Abschied nehmen. Nein, es kam heraus, sie sind dem Herrn entgegengegangen, der himmlischen Heimat. Von der Hochzeitsfreude, naja, da tut sich auch ein Pastor schwer, auf dem Friedhof von Hochzeit zu reden. Aber irgendwie finde ich das großartig, dass uns für einen Totensonntag so ein Evangelium gegeben ist. Wir haben das vorhin als Lesung von der Käthe gehört, aus dem Buch der Offenbarung, wo das ja noch einmal aufgegriffen wird. Nicht nur hier im Matthäus-Text, sondern an verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird das unterstrichen und im letzten Buch der Offenbarung nochmal so als Markierung das Bild von der Hochzeit des Lammes, und die Braut, die Gemeinde Jesu Christi, hat sich bereitet auf diesen Tag. Dann wird endlich in Erfüllung gehen die Liebe und Hoffnung der Leute, die auf Jesus warten. Und auf einem 97 Jahre langen oder 98 Jahre langen Weg ist dann nicht nur die Sehnsucht, es ist genug, sondern da ist dann auch irgendwo immer die Sehnsucht zu hören: Dann werde ich den Heiland sehen, dann werde ich Jesus sehen. dann ist die Freude der Braut auf die Begegnung mit dem Bräutigam richtig spürbar. Das heißt nicht, und da möchte ich, dass wir das gleich ganz markiert sagen, wenn jemand nun aus der Gemeinde Jesu, der an Jesus sein Leben lang geglaubt hat, nun einen ganz schwere Schlussphase hat und man sieht wahrlich nicht jeden Tag ein freudiges Lachen und Hochzeitsstimmung, sondern es ist auch viel Elend da, dass man dann nicht sagt, man weiß nicht, wie der geglaubt hat oder wie die, sondern es geht, und das sagt ja auch unser Text, es geht um die Grundausrichtung meines Lebens. Nicht, dass ich mal einen Tag oder zwei Tage sage, na ja, irgendwann werden wir auch bei Jesus sein, sondern der ganze Lebensvollzug ist, ich bin eine Braut und gehöre zu der Braut, die dem Bräutigam entgegengeht und warte auf diesen Tag der Erfüllung, der Christusbegegnung. Wie eine Braut, die lange Zeit auf ihren Bräutigam gewartet hat, natürlich auch Sehnsucht hat. Da ist von beiden Seiten, das dürfen wir auch nicht vergessen, der Bräutigam hat Sehnsucht und die Braut hat Sehnsucht. Beide wollen Sichtbares aufeinandertreffen erleben. Sie freuen sich auf die Zeit der Erfüllung und das, was dann geschieht, ist das Fest endgültiger Freude und endgültiger Vereinigung. Die unüberbrückbare Kluft, die jetzt irgendwo auch noch besteht. Wir feiern Gottesdienst, du hast gebetet, es wird an vielen Ecken gebetet und es könnte einer daneben stehen und könnte sagen, was macht denn ihr da eigentlich? Es ist doch gar niemand im Raum, mit dem ihr da sprecht. Es ist immer noch eine Spannung zwischen jetzt schon im Glauben einen Zugang zu Gott, jetzt schon im Gebet mit dem Vater und mit dem Herrn Jesus im Gespräch sein, aber was wird es erscheinen, wenn dieses Sprechen nicht mehr nur im Glauben geschieht, sondern im Schauen? Dann ist diese Kluft geschlossen, die Entfremdung überwunden. Die himmlische Hochzeit bringt vollkommene Verbindung zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Ich weiß, dass das ganz falsch wäre, wenn wir diesen Text irgendwie ins Moralische schieben würden und jetzt sagen, so, Manfred, jeden Tag aber ein Lächeln mehr, dass man sieht, du bist auf unterwegs zur Hochzeit, jeden Tag ein bisschen. Darum geht es gewiss nicht. Und es kann sogar sein, dass einer mit Tränen in den Augen unterwegs ist und doch sich freut auf den Herrn Jesus. Das ist nicht abzulesen, so wie man eine Prüfung macht und sagt, aha, der ist unterwegs zur Hochzeit, der nicht. Das kommt erst raus, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin müssen wir die Spannung aushalten, dass ich nicht weiß, ist der dann bei den Klugen und der bei den Törichten oder der, der da vorne steht, bei den Törichten und vielleicht jemand ganz anderes bei den Klugen. Das ist eine Spannung, die auch dieser Text nicht auflöst. Aber die tiefe Freude wünsche ich uns von diesem Text her am Totensonntag 2015, nachdem ich habe gar nicht mitgezählt, wie viel fünf Leute aus so einer kleinen Gruppe von Menschen in die Ewigkeit abgerufen wurden, die wahrlich auch etwas von Trauer und Abschiedsschmerz weiß, aber dass die Freude doch durchdringt. Ins Gewirr der Stimmen dieser letzten Zeit lass das Wort ertönen von der Ewigkeit. von dem Gottessohne und der Kreuzesschmach, von dem herrlich freien Weg dem Lamme nach. Auch ein älteres Lied, aber dieser Aufruf ins Gewirr der Stimmen dieser letzten Zeit, lass das Wort ertönen von der Ewigkeit. Nicht mit dem großen Zeigefinger, sondern in ganzer Klarheit und mit tiefer Freude. Ich werde den Herrn Jesus sehen, an den ich geglaubt, für den ich gelebt, auf den ich gehofft habe, mit dem ich Schweres und Schönes in meiner Lebenswanderung durchgemacht habe, im Glauben. So ist eigentlich jeder Tag, jede Nacht, die wir durchleben, wach oder schlafend, ein kleiner Schritt dieser letzten Begegnung entgegen. Und könnte es sein, dass bei uns etwas von der Freude einkehrt, die der Wanderer hat, der lange unterwegs ist und jetzt weiß, es ist nur noch ein Stückchen bis zur Heimat. Aber diese Einladung, diese großartige Perspektive gibt uns nun keine Gewähr, dass alle Geladenen auch bei dieser Freude Teilhaber dieser Freude werden. Jesus macht deutlich, dann, wenn er kommt, wird es so sein. Und damit bleibt offen, wer dabei ist. Er sagt nur, bei seinem Kommen wird es sein, wie bei diesen 10 Mädchen, dass 5 klug und 5 töricht waren. Und wir wollen uns jetzt in dem zweiten Gedanken nochmal über das klug und töricht ein wenig Gedanken machen, weil doch auch darin ganz viel Ernst liegt. Und wer kennt nicht, wenn man diesen Text hört, ohne gleich in psychische Probleme hineinzugeraten, aber doch auch dieses Fragen der Jünger, wie sie mit Jesus am Abendmahlstisch sitzen und Jesus sagt, einer wird mich verraten und der eine sagt, Herr, bin ich's. Also, dass auch letztlich, wenn man diesen Text von den 10 Jungfrauen hört, einem die Frage irgendwie vorgestellt wird, Herr, zu wem werde ich dann gehören, wenn du kommst, wenn ich dich sehen werde? Werde ich draußen vor der Tür sein oder mit dabei bei der königlichen Hochzeit? Es genügt offensichtlich nicht, um das Kommen Jesu und seines Reiches zu wissen und darauf zu hoffen, sondern es gehört auch noch ein Stück praktische Klugheit und Vorsorge dazu, wer diesem Herrn entgegengeht. So sagt Jesus dann, so fängt seine Erzählung an, dann, wenn er kommt, wird es so sein. Dann wird es viele Überraschte geben. Die waren ja alle überrascht, dass er dann auf einmal kommt. Dann wird all das Unsrige zu Ende sein. Dann kann man auch nichts mehr nachholen. Das im wahrsten Sinn des Wortes, es wird eine Zeit geben, wo das Nachholen keinen Sinn mehr macht. Dann, wenn er kommt, wird herauskommen, wer wir sind und wer wir waren auf unserem Lebensweg. Ob wir klug oder töricht gehandelt haben, in der Erwartung seines Kommens. Dann wird es Scheidung geben, das sagte ich schon. Und was sie gemeinsam haben, wird dann auf einmal zu einer Scheidung. Da wird auf einmal dann eine Scheidung eintreten. Alle hatten sich auf den Weg gemacht. Alle 10 Jungfrauen waren unterwegs dem Herrn entgegen. Sie wussten um die kommende Begegnung. Sie hatten Lampen mit sich genommen. Alle hatten brennende Lampen. Es war nicht so, dass das alles für sie, na ja, mal sehen, vielleicht gibt's da einen oder nicht. Nein, sondern da waren schon Leute, die sich gerüstet hatten auf diese Begegnung, aber eben falsch gerüstet hatten, etwas Entscheidendes vergessen, übersehen hatten. Was tröstlich ist für uns alle, dass der Jesus sagt, das lange Warten hat alle 10 müde gemacht. Also die waren nicht die Klugen waren nicht die super Christen, die super Christinnen, die super Jungfrauen, die alles bedacht und alles auf den Weg gebracht hatten. Nein, es wird gesagt, schließlich wurden alle müde und schliefen ein. Kluge und Törichte sind eingeschlafen. Das macht deutlich, dass das lange Warten auch wirklich an den Kräften zehrt. Und nach 2000 Jahren Warten der Gemeinde Jesu auf diesen Tag der sichtbaren Vereinigung mit ihm, kann auch davon was erzählen, wie schwer es für die Gemeinde Jesu ist, so dass manche sagen, wer weiß, vielleicht kommt er gar nicht. Was hatten die Klugen den Törichten voraus? Sie waren nicht die super Leute, aber sie hatten Reserveöl mitgenommen, samt ihren Lampen. Die Törichten hatten sich nicht auf langes Warten eingestellt. Sie hatten eine lange Wartezeit nicht einkalkuliert. Sie dachten, der kommt bald. Und wenn man so ein bisschen über Kirchengeschichte und was in der neutestamentlichen Gemeinde am Anfang war, dann hat man das rausgehört, die warteten alle noch zu Lebzeiten, dass Jesus wiederkommt. Und dann sagten manche, na, wenn er wiederkommt, so ähnlich wie die Neuapostolen oder Zeugen Jehovas am Anfang dieses Jahrhunderts, das letzte Jahrhundert, dass die gesagt haben, warum noch arbeiten gehen, warum noch einen Hausstand gründen, wenn der Herr bald kommt, der Stammapostel, der stirbt nicht, bevor der Herr Jesus wiederkommt, haben die Neuapostolen gesagt. Und genau davor warnt der Herr Jesus, es kann sich hinziehen. Klug ist der, der sich auf eine lange Zeit des Wartens eingestellt hat. Ich habe euch was mitgebracht, um das nochmal an etwas deutlich zu machen. Unser Opa hatte, mein Opa war Bergmann und er hatte so eine Bergwerkslampe. Und ich habe gedacht, die Öllämpchen, die es zur Zeit Jesu gab, wenn man das obere wegdenkt, das sah etwa so aus. Das waren eigentlich so kleine Ölgefäßchen. Und wenn man da eine Ladung hineintut und losmarschiert, dann ist das wahrlich gefährlich, weil das ist irgendwann ganz schnell auch verbraucht. Und dann braucht es... Ja, ich bin altertümlich. Ja? Nachfüllgefäß. Es kann ja lang dauern, weil das verbraucht sich da drin. Und dann muss man nachgießen. Manchmal braucht man solch ein Bild. Das will ja der Herr Jesus auch seinen Zuhörern deutlich machen, dass diese Wartezeit auch kluges Vorplanen, kluges dran denken Besonnen und nüchtern sollen die Leute auf die Hochzeit, auf den Hochzeitstag hinleben. Aber sie sollen nicht einfach so enthusiastisch, jo, der Herr Jesus kommt wieder und Halleluja und nochmal ein Halleluja und eine Nacht durchgebetet und morgen ist er noch nicht da. Und dann, ich will weder heute Morgen jemand schlecht machen, noch auf manche mit Fingern zeigen, das steht uns gar nicht zu, aber die Gefahr der Charismatiker, die uns auch was sagen wollen, die mit Leib und Seele ihren Glauben leben, die stehen in der Gefahr, dass die lange Zeitspanne für sie nicht im Blickfeld ist, sondern die wollen das fast erzwingen, das Kommen Jesu. Und wenn die mal ausgepowert sind, dann ist oft nichts mehr. Dann schmeißen die auch ihren ganzen Glauben und ihre fröhliche Erwartung, dem Herrn entgegenzugehen, über Bord. Ich rede heute Morgen nicht denen zum Mund, die sowieso immer schon die Wohltemperierten in der Gemeinde waren und die immer gesagt haben, lass mal, es wird schon noch und so. Das ist auch nicht gemeint. Aber dass wir so weise und klug sind in unserem Wandern auf die Hochzeit zu und der Vorbereitung, dass wir sagen, und wenn sich's lange hinzieht, was ist dann wichtig für meinen Lebensweg? Jetzt müsste man eigentlich noch was über die Konsequenzen zum Schluss sagen. Die Klugheit der Vorsorge ist ja genannt worden. Also, wenn man sich auf längeres Warten einstellt und Reserveöl mitnimmt, was heißt das Bild dann nun für uns heute? Stete Bereitschaft, das dran denken, dass man nicht seine Kräfte verpufft, auch seine seelischen Kräfte nicht verpufft. Ich werde nicht vergessen, wie der Studienrat Bohmuth mal gesagt hat, im Unterricht so Sachen fallen einem dann wieder mal ein, hat er gesagt, ein Motor, ein Automotor oder überhaupt ein Motor, immer nur auf Hochtouren fahren, das hält ein Motor nicht aus.
Herr Bohmuth war am Sonntag bei
mir. Ach, schön. Das war mein Lehrer in Tabor und ich habe daran gedacht. Glauben an die Wiederkunft Jesu und ganz schlichtes für den Herrn Dasein, in der Gemeinde zu leben, zu hören auf sein Wort, im Gebet zu bleiben, im Gespräch mit ihm zu bleiben. Das gehört ganz gewiss dazu, in seiner Liebe zu bleiben. Aber dieses Erfülltwerden von seiner Liebe erfahre ich ja im Umgang mit dem Wort, in dem Austausch in der Gemeinde, in der Korrektur, wenn es auch manchmal schwierig ist, aber am Ende werde ich auch ein Stück gehalten von denen, die mit auf dem Weg sind und von manchem Hinweis ich vielleicht bis in mein an mein Lebensende profitieren kann. In ihrer Begeisterung hatten die törichten Jungfrauen die Vorsorge vergessen. Das Öl in ihren Lampen war bald aufgebraucht und ich weiß es nicht, da gibt's so viele Ausleger, was das Öl bedeuten könnte. Die einen sagen das andere das. Das Geheimnis wird nicht aufgelöst. Ich kann's euch heute Morgen auch nicht auflösen, aber auf einen guten Nachschub, und deshalb habe ich die Petroleumkanne mitgebracht, auf den guten Nachschub zu sorgen, ist eine tiefe Aussage aus diesem Text. Wenn wir heute viele Menschen erleben im beruflichen Bereich, die ausgepowert sind, Burnout, es gibt es schon bei Schülern, kennt ihr sowas auch? Studenten, auspowern. Es gibt viele im geistlichen Bereich, und das sage ich euch jetzt noch so als ein persönliches Wort, wenn man rumkommt, so wie ich als Prediger, der mal da ist und mal da, und dann gibt's Gespräche hier und da, und ich merke, in vielen Gemeinden gibt es Leute, und ich sag mal, das sind in meinen Augen immer die, mit denen ich am besten kann, die sind oft so grad unterkannte Oberlippe. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Die sind im Frauenkreis, die sind im Chor, die sind beim Vorbereitungskreis für ein Fest, die sind beim Putzen, die sind gemeintlich und immer für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn. Ist ja doch okay, wenn man auf diesen Herrn und seinen großen Tag wartet und dem entgegengeht. Aber die Gefahr unserer Zeit, und da denke ich mal, ist der Widersacher so raffiniert, dass er die besten Leute so ausmergelt und treibt mit einer Geißel, dass die am Ende nur noch mit hechelnder Zunge sagen, na ja, heute Morgen gehe ich wieder zum Gottesdienst. Aber in Wirklichkeit würden sie sich noch mal eine Seite im Bett rumdrehen, und ich würde mal sagen, das dürfte natürlich nicht, müsste ich von der Kanzel runtertreten. Ex-Kathedra ist das nicht. Aber manchmal geht man sich mal sagen, mach mal eine Pause, lass mal diese eine Veranstaltung sein, damit du einfach wieder auch empfangender sein kannst. Damit du nicht nur noch auf Hochtouren fährst, und zwar fromm auf Hochtouren. Wir werden, denke ich, Jesus nicht missverstehen, wenn wir das von diesem Tag mitnehmen. Wir warten auf seinen großen Tag, auf die sichtbare Begegnung, und bis dahin wollen wir Empfangende sein, so dass wir haben. Immer wieder neu. Achtet bitte drauf, dass ihr Empfangende seid. Dass ihr sagt, heute habe ich gar nichts. Heute bin ich nur mal Teilnehmer, heute freue ich mich am Wort, heute freue ich mich an der Gemeinde, heute lasse ich mich beschenken, heute muss ich nicht irgendwas sagen, heute bin ich einfach nur Empfangender. Christlicher Glaube hat im tiefsten Sinn immer das als eins, Empfangender zu sein. Er hat das Entscheidende getan, nicht ich bin der Entscheidende. Haben und so viel haben, dass wir dann auch sagen können, jetzt kann ich auch wieder geben. Ich muss mich nicht verlieren. Was hat ein Arzt in der Hohe Mark zu mir gesagt? Herr Wagner, wer sich verliert, der muss sich bei allem, was er tut, suchen. Wer sich verliert, muss sich bei allem, was er macht, suchen. Geben ist was anderes wie verlieren. Ich gebe etwas, aber ich power nicht leer. Ich muss mich nicht profilieren. Ich lebe auch nicht davon, dass ich dem Herrn diene, sondern ich lebe in erster Linie davon, dass er mir dient und er mir eine Wohnung bereitet hat. Die 10 Klugen machen uns deutlich, empfangen die Einladung, genug haben, und beim Geben sind wir noch unterwegs zu geben, aber es gibt einen Tag, da hat selbst das Geben Da könnte jemand sagen, der so ein richtiger Theologe ist, der sagt, also hier sagen die Klugen, aber ganz schön gemein, warum geben die nicht noch ein bisschen Öl ab? Die hätten doch den Törichten dann, wenn die Mangel hatten, christliche Nächstenliebe und so, teilen. Die teilen nicht, die sagen, es reicht gerade noch für uns. Es wird eine Zeit geben, da darf ich mich nicht darauf berufen, na, der Willi oder was weiß ich wer, die haben so viel, da kann ich dann noch ein bisschen von profitieren, wenn es bei mir zu Ende geht. Wenn der Herr kommt, dann halte ich mich an den, das ist doch einer, der ganz viel glaubt und für den Herrn unterwegs ist. Es wird eine Zeit geben, da hört das auch auf. Da muss jeder für sich. Freuen wir uns darauf, dass Jesus uns, solange wir auf dem Weg sind, daran erinnert, dass wir ihm begegnen und dass wir weise und klug und wachsam sind. Es gibt eine Zeit, da kann ich nichts mehr nachholen. Amen.